Gestern fingen schon die technischen Probleme an, denn unser Drucker ist verstorben. Also kein Grund zu trauern. Kein Grund zu trauern, aber es hat dann dazu geführt, dass ich heute dann völlig abhängig bin von der Elektronik und von dem, was ich mir noch so gemerkt habe. Ja, vielleicht haben wir so ein ähnliches Bild heute Morgen ja erlebt. November 2019. In Erinnerung an alte Zeiten, wo ich ganz viele Fragen gestellt habe und Antworten kriegte, würde ich jetzt gerne einfach euch mal fragen, ganz spontan, November, was fällt dir dazu ein?
Herbst.
Herbst, weiter. Goldene Blätter höre ich.
Nebel.
Nebel. Staub.
Staub.
Ah, Stau.
Dunkelheit.
Ah, das müsste ich mir noch erklären lassen. Okay.
Mein Geburtstag.
Aha, gut. Wir haben mal schon gemerkt, wenn man an November denkt oder Leute fragt, hey, was fällt euch zu November ein, dann kommt da so eine heitere Liste zusammen. Die Psychologen, die haben da gar kein Problem mit, sie überrascht das nicht. Es gibt in der Tat den Begriff November Blues oder die Ärzte sagen auch saisonale Depressionen. Und die erfasst nicht wenige Menschen. Glaubt man den Fachleuten, dann ist saisonale Depression so symptomatisch zu erfassen, erhöhtes Schlafbedürfnis. Und jetzt werden einige sagen, kenne ich, ungezügelter Hunger auf Süßes, Gewichtszunahme und, wer hätte das gedacht, schlappe Grundstimmung. Warum geraten wir in eine November-Depression? Warum ist das so? Die Antwort der Wissenschaft ist relativ einfach. Und dafür brauchen wir gar keinen Psychologen. Es liegt am Licht. Wir leben in einem dunklen Monat. Und das kann man wissenschaftlich gut messen und belegen. Und nach so viel Stress heute, natürlich auch das kann man mit dem Handy machen. Ihr habt auch ein Handy, ne? Kennt ihr eine Licht-App? Das ist so ein Ding hier, man startet das, und das funktioniert jetzt ausnahmsweise, weil ich es selber in der Hand habe, und das wird in Lux gemessen, die Lichtzahl, und dann kann man messen, wie viel Licht hier im Raum sind. Kann man das lesen? Was da steht da? 176 LX Lux. Nur mal so zum Vergleich, normal sagen die Psychologen, man braucht so 10.000 Lux, damit es einem so gut geht. Also wir sind hier alle sehr unterbelichtet. Und wenn ich jetzt rausgehen würde, wäre das auch nicht viel besser. So ein Novemberwetter kommt so durchschnittlich auf 6.000 Lux. Mehr ist da nicht drin. Was kann man tun? Da gibt es Leute, die sagen, okay, ich kaufe mir eine Sonnenbank, leg mich auf die Sonnenbank und dann ist das vorbei mit meiner Winterdepression. Aber es funktioniert nicht. Denn Licht ist nicht gleich Licht, sondern es kommt, wie die Physiker und Biologen sagen, auf eine bestimmte Wellenlänge dann auch noch an. Also nur Helligkeit alleine bringt es nicht. Und dann gibt es noch einen Zustand, den wir eben im Psalm schon mal so ein bisschen gespürt haben. Was ist denn, wenn diese Novemberdepression das ganze Jahr über anhält? Und das ganze Jahr über November ist in Seele und Körper. Wie geht man damit um, wenn es im Leben dunkel bleibt? Der heutige Bibeltext erzählt von einem, der Experte ist in Lebensblues. Wir hören den Predigtext aus dem Hiob, Kapitel 14, 1 bis 17. Ah, bis 15, Entschuldigung, ich habe hier 17 stehen.
Morgen, ihr Lieben. Danke, Dietmar, dass du uns zum Lachen gebracht hast. Denn der Text ist nicht so zum Lachen. Ich habe ihn dann erstmal in Luther gelesen, habe gesagt, den nehme ich. Dann habe ich in der guten Nachricht, da wurde er auch nicht frischer, habe gesagt, dann bleibe ich bei Luther. Dann wird es wohl so richtig sein. Danke, dass ihr uns unterstützt habt beim Singen. Dietmar schickte mir einen Link mit dem Wunsch. Ich habe das dann im Songs junger Christen gefunden, in dem alten Liedchen. Liederbüchner, was ich mit 12 bekam. Und dann sagte er, er hätte gerne die Version von Louis Armstrong. Aber wir kamen mit dem Bass beide nicht hin. Deshalb danke für die Unterstützung. Mein Geist ist zerbrochen. Meine Tage sind ausgelöscht. Das Grab ist da. Fürwahr. Gespött umgibt mich und auf ihrem Hadern muss mein Auge weilen. Sei du selbst mein Bürge bei dir. Wer will mich sonst vertreten? Denn du hast ihrem Herzen den Verstand verborgen. Darum wirst du ihnen den Sieg nicht geben. Zum Teilen lädt einer Freunde ein, doch die Augen seiner Kinder müssen verschmachten. Er hat mich zum Sprichwort unter den Leuten gemacht und ich muss mir ins Angesicht speien lassen. Mein Auge ist dunkel geworden vor Trauern und alle meine Glieder sind wie ein Schatten. Darüber entsetzen sich die Gerechten und die Unschuldigen entrüsten sich über die Ruchlosen. Aber der Gerechte hält fest an seinem Weg und wer reine Hände hat, nimmt an Stärke zu. Wohlan, kehrt euch alle wieder her und kommt. Ich werde dennoch keinen Weisen unter euch finden. Meine Tage sind vergangen. Zerrissen sind meine Pläne, die mein Herz besessen haben. Nacht will man mir zum Tag machen. Licht sei näher als Finsternis. Wenn ich auch lange warte, so ist doch bei den Toten mein Haus und in der Finsternis ist mein Bett gemacht. Das Grab nenne ich meinen Vater und die Würmer meine Mutter und meine Schwester. Worauf soll ich denn hoffen? Und wer sieht noch Hoffnung für mich?
Ja, danke. Tja, wenn dieser alttestamentliche Mensch nicht ein Fall für einen Psychologen ist, wer dann? Bringen wir etwas Licht in sein dunkles Kapitel. Wir erinnern uns gut, der einst wohlhabende, steinreiche Orientale Hiob hatte alles, was zu einem Leben dazugehört, zu einem guten Leben. Er hatte eine gute Gesundheit, von der ja jeder sagt, sie sei das Wichtigste. Er hatte eine intakte Familie mit vielen Kindern. Er war ein erfolgreicher Arbeitgeber mit vielen Mitarbeitern. Hiob konnte sich schlicht alles leisten, was damals so möglich war, so etwa um 500 vor Christus. Er war überdies ein gläubiger Mensch, der, wie die Bibel berichtete, religiöse Vorschriften genau einhielt. Natürlich fällt so einem der Glaube leicht. Denn damals wie heute, auch noch in bestimmten Kreisen, wurden Erfolg und Reichtum als Gabe Gottes verstanden. Doch dann änderte sich von einem Tag auf den anderen alles. Und alles wurde anders. Ich möchte euch mitnehmen, Kenny kennenzulernen. Kenny hatte ein gutes Elternhaus, war Pfarrsohn, hatte studiert, gründete eine Familie, hatte keinerlei Geldsorgen. Bis zum 23. Januar 2013, als er einen schweren Unfall hatte. Er brach sich buchstäblich den Hals und alle umliegenden Teile wie Schulterblatt, Schlüsselblatt mit etlichen Operationen flickte man ihn wieder zusammen. Gibst du mal eben ein. Das gelang, aber Kenny war nicht krankenversichert. Die privaten Behandlungsrechnungen stapelten sich schnell. Seine Frau trennte sich von ihm, nahm die beiden Kinder mit, zu denen es bis heute keinen Kontakt gibt. Er verlor schließlich die Wohnung, bekommt auch keine neue mehr, denn seine Bankauskünfte sind eindeutig. Die Reporterin des Deutschlandfunks, die diesen Kenny interviewte, führte dieses Interview in seinem neuen Zuhause. vielleicht lässt mich die Technik jetzt nicht im Stich. Das ist Kennys neues Zuhause. Wir sehen ein Auto. Das Innenleben seines Autos, seines Zuhause. Dort ist sein ganzer Besitz untergebracht. Etwas Kleidung, zwei Schlafsäcke. Jeder Zentimeter ist ausgenutzt. In der Seitentasche seines Autos hat er auch eine Bibel. Gerne hätte ich ihn gefragt, ob er die Geschichte von Hiob genauer gelesen hat und was sie ihm sagt. Denn diesem Hiob ging es ganz genau so, wie wir alle wissen, und sogar noch viel schlimmer, wenn man etwa an Hiobs chronische Krankheiten denkt. Am Ende des Deutschlandfunk-Interviews beklagt Kenny seine Einsamkeit und stellt über sein ganzes Leben fest, was soll das Ganze? Mit dieser Frage nach dem Sinn des Seins haben sich Philosophen immer wieder beschäftigt. Hiob könnte ihnen zustimmen. Wie haben wir eben gehört? Der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Wer wollte da widersprechen? Und was bleibt denn von einem Menschen? Werden wir nicht auch irgendwann mal zusammengekehrt wie das Herbstlaub dieser Tage? Ein Anteil von aktuell 65% Urnenbestattung in Deutschland macht dazu auch eine Aussage. Übrigens, bei der Verbrennung des menschlichen Körpers bleibt nicht einmal das Erbgut, die DNA, übrig, sondern tatsächlich nur Staub. Die moderne Wissenschaft könnte selbst mit ihren Methoden biologisch nicht mehr sagen, wer der Mensch war, der sich dahinter verbarg im Staub. 945.000 Bestattungen gab es im letzten Jahr 2018 und die Statistiker sagen, 40% davon waren sogenannte Discount-Bestattungen. Wie sie es nennen. Billig, preiswert. 2014 waren es übrigens nur 20%. Ein enormer Anstieg. Aber auch die Toten in den teuren Särgen, wie sieht's denn mit denen aus? Denen geht es sogar noch schlechter als einem Baum, folgert Hiob scharfsinnig. Wird der abgehauen, wächst aus dem Stamm am Boden ein neuer Trieb hoch. Eine Kopie des Mutterbaums. Im Westerwald und im Siegerland hat man so eine Tradition, wo man sich das zunutze macht. Alle 16 bis 20 Jahre wird ein Stück Wald abgeholzt, der sogenannte Hauberg, und der wird dann sich selbst überlassen und wächst dann von selbst wieder hoch und dann wird das Holz anschließend nach 16 bis 20 Jahren wieder geerntet. Damit wären wir bei allen Eltern, die natürlich wissen, dass sie einmal sterben müssen, aber doch oft irgendwo im Hinterkopf die Idee fest verankert haben, in ihrem 50 plus 50 Erbgut ihrer Kinder weiterzuleben. Hiob ruft ihnen zu. Aber der Mensch stirbt und ist dahin. Er verscheidet. Wo ist er? Jeder dieser einzigartigen Menschen, ihr, die heute Morgen hier zusammen sind und zuhören, vergeht ohne Spur in der Geschichte der Jahrhunderte. Selbst die digitalisierten Fotos von Omas und Opas werden sich einmal auflösen und irgendwann im elektronischen Nirvana verschwinden oder in der Restmülltonne landen. In unseren Kalendern steht heute Morgen, Volkstrauertag. Wer hat heute Morgen schon daran gedacht? Millionen starben in sinnlosen Kriegen und verschwanden aus dem Leben und aus unserer Erinnerung, so wie wir verschwinden werden. Wächst da nicht auf den Friedhöfen der Novemberblues, an den Gräbern, an diesem Tag oder am Totensonntag oder Allerheiligen zu einer Lebensdepression heran? In der Nähe des Grabes meiner Eltern liegen die sterblichen Überreste, wie man so sagt, einer jungen Frau, die durch einen Unfall vor rund 25 Jahren ums Leben kam, sehr plötzlich. Sie hatte eine Zwillingsschwester. Ihre Eltern ließen ihrer toten Silvia in den Grabstein meißeln, unvergessen. Oft bin ich dort vorbeigegangen. Ihr Grab ist nun schon etwa seit mehr als 10 Jahren nicht mehr als solches erkennbar und eingeebnet. Ich werde an Bert Brecht erinnert, den Dichter und Dramatiker, der einmal sagte, der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt. Aber genau das geht ziemlich schnell. Also, so könnte Hiob rufen, schau auf die Gräber bei deinem nächsten Friedhofsbesuch. Vers 12. So ist ein Mensch, wenn er sich legt und wird nicht aufstehen und wird nicht aufwachen. Im 7. Kapitel sagt er dazu, in Vers 21, denn nun werde ich mich in die Erde legen und wenn du mich morgen suchst, werde ich nicht da sein. Das sagt der Gott. Aber ganz so sicher scheint sich Hiob nicht zu sein, denn schon 2 Sätze weiter fragt er, wird ein toter Mensch wieder leben? Schon eigenartig, denn das ist nicht die Frage eines Atheisten, wie zum Beispiel Bertolt Brecht, der den Menschen zurief, lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr könnt schon den Nachtwind spüren, es kommt kein Morgen mehr. Ich sehe vor mir einen nachdenklichen Hiob. Der Brecht nur in einem Punkt energisch zurechtweisen würde. Bert, du irrst. Es gibt ganz sicher einen Gott und ich bin das Werk seiner Hände. Aber dieser unerschütterliche Gottesglaube macht die innere Seelennot für Hiob nicht geringer. Was hat Gott vor? Warum beachtet er mich als Kreatur überhaupt? Auch meine Sünden könnten ihm doch letztlich egal sein. Und dann macht er noch die Mühe und zieht mich vor Gericht. Da fällt mir Kennys Frage wieder ein. Was soll das Ganze? Hiob erweist sich als guter Sadduzäer, die wir aus der Frage an Jesus kennen, wer denn in der Ewigkeit der Mann einer Frau ist, die 7-mal geheiratet hat. Gott richtet den Menschen nach sadduzäischem Verständnis in ihrem Leben, gibt Gutes und Schlechtes, je nach verantwortlichem Leben, aber am Ende steht doch immer der Tod. Und genau so endet auch das Buch Hiob. Aber was kommt nach dem Tod? Sadduzäer gibt es auch heute noch, nicht nur in Israel. Ihrer Auffassung nach hat Gott dem Planeten einmal einen Anstoß gegeben und für den Rest sind wir verantwortlich. Nicht einmal eine unsterbliche Seele lassen sie in ihrer Gedankenwelt zu. Eine eigenartige Verwandtschaft mit vielen atheistischen Menschen von heute zeichnet sich da ab. Wir leben für uns, ohne die Eingriffe eines Gottes in die Welt und müssen das Beste daraus machen. Und was danach kommt? Vielleicht hilft ein Blick auf den französischen Mathematiker und christlichen Philosophen Blaise Pascal, der in einem Brief über den Tod schrieb, ohne Jesus Christus ist er schrecklich, verabscheuungswürdig und das Grauen der Natur. In Jesus Christus ist er etwas anderes, liebenswürdig, heilig und die Freude der Gläubigen. Freude angesichts der Dunkelheit, des Todes. Wir erinnern uns an den Monatsspruch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und genau der stammt auch von Hiob. Obwohl es Hiob verwehrt war, den endgültigen Erlöser Jesus Christus kennenzulernen, der zu seinem Lebenslicht und zum Lebenslicht der Menschen wurde. Den 2. Teil des Verses aus dem 19. Kapitel des Hiob-Buches übersetzte Luther einmal in seiner Bibelausgabe kommentierend, und er wird mich hernach aus der Erde aufwecken. Was Hiob ahnte und vielleicht hoffte, ist für Christen zu einer Gewissheit geworden, die jedoch menschliche Zweifel und Fragen nicht beseitigt. Sind wir dann jung oder alt? Denn wer möchte schon mit seinem Rollator aufgeweckt werden? Wo sind die Toten in der Zwischenzeit? Werden wir uns wiedererkennen? Wie wird es sein, Gott und Jesus zu begegnen? Wo genau werden wir sein? Wie sieht die neue Erde aus? Ist ewiges Leben nicht schrecklich langweilig? Antworten auf diese Fragen gibt es unter Christen viele und jeder glaubt, die richtige zu haben. Aber dann sollten wir vielleicht an die Antwort von Jesus denken, die er den Sadduzäern einmal gab. Ihr irret sehr. Eines ist Christen, oder sollte ich sagen, sollte Ihnen gewiss sein, der Friedhof ist nur der Bahnhof zur Ewigkeit. Und so wie an jedem Bahnhof Tränen fließen bei einem längeren Abschied, so gehören sie auch auf den Friedhof. Ich habe einen Freund, der Friedhöfe außer zur Beerdigung nie wieder betritt. Ich ärgere ihn immer gerne damit, mit Urlaubsfotos von Friedhöfen, die ich in der Tat dort sehr häufig und überall besuche, ohne die Toten zu kennen. Denn so ein Friedhof hat eine Botschaft, die Hiob in ihrer Wahrheit nicht kennen durfte. Als ich vor ein paar Jahrzehnten Presbyter in einer Kirchengemeinde war, waren alle älter als ich, damals jedenfalls. Ich erinnere mich an einen Presbyterkollegen, der sich mit der Friedhofsverwaltung angelegt hatte. Gerhard Probst, der heute noch lebt, ihm war aufgefallen bei seinem Friedhofsbesuch, dass die Friedhofsgärtner einen Gedenkstein an einem Hauptweg beseitigt hatten und an den Rand gestellt hatten. Dort war er kaum mehr sichtbar. Gerhard setzte sich dafür ein, diesen Stein wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und wir sollten das in unseren Köpfen auch tun. Auf dem Stein steht ein Wort aus Johannes 14. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Welcher Satz, wenn nicht der, sollte den November- und Lebensblues, den wir irgendwo alle in uns haben, vertreiben? Amen.